Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Wir haben heute ein Thema, das sich ein bisschen wie eine Zeitreise anfühlt, aber eben auch nur ein bisschen. Wir wollen, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, über die RAF reden, die Rote Armee-Fraktion, über den heutigen Umgang damit und auch über aktuellen Extremismus und Terrorismus von links. Anlass ist natürlich die Verhaftung von Daniela Klette, mutmaßliches ehemaliges Mitglied der dritten Generation der RAF, die vor gut 2 Wochen hier in Kreuzberg festgenommen worden ist. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz, und mit mir sind heute hier
Konrad Litschko aus dem Inlandsressort und dort zuständig für den Bereich Innere Sicherheit.
Stefan Reinecke, ich bin im Parlamentsbüro zuständig für die SPD. Entschuldige mich schon mal für meine etwas belegte Stimme heute wegen Erkältung. Und mit dem Thema verbindet mich, dass ich eine Biografie geschrieben habe über Otto Schily und Christian Ströble, die beide prominente Verteidiger der RAF in den 70er Jahren waren.
Genau. Und zugeschaltet aus Hamburg ist uns Katharina Schipkowski von der Taz Nord, die da zuständig ist für unter anderem für soziale Bewegungen. Hallo Katharina.
Hi.
Stefan, du hast nach der Verhaftung von Daniela Klette einen großen Text geschrieben in der Taz, und da stand drin, ich zitiere das jetzt mal: Die RAF hat nichts hinterlassen außer Verzweiflung, Tod und kryptischen Texten, die Jüngere kaum noch entschlüsseln können. Dann ist sie einfach vergessen worden. Ja, jetzt sitzen wir hier und reden über die RAF, obwohl sie einfach vergessen worden ist. Also warum ist es noch ein Thema? Warum gilt sie trotz allem als so bedeutend?
Da gibt es, glaube ich, mehrere Antworten drauf. Also es gibt zum einen, würde ich sagen, so eine fast hysterische Fixierung auf dieses Thema RAF. Seit die RAF in Aktion getreten ist, 1972 war das mit diesen Bombenanschlägen. Das erklärt sich dadurch, dass sie natürlich die Repräsentanten des Staates und der bundesdeutschen Gesellschaft, der Wirtschaft, Hans-Martin Schleyer und solche Leute, attackiert und ermordet haben. Es gab aber auch so eine mediale Fixierung, also viel stärker als bei Rechtsterrorismus, war das einfach ein riesengroßes Thema. Und mit der Zeitreise, das hast du ja am Anfang gesagt, Sabine, das ist jetzt eben Daniela Klette, und ihre beiden Kompagnons, die da noch gesucht werden. Und das ist wie so ein Revival, kommt einem das so ein bisschen vor. Was so ein bisschen vergessen wird dabei, ist, dass die RAF sich ja ganz amtlich schon vor 25 Jahren oder länger, 1998, aufgelöst hat. Und warum sie so bedeutend war oder für so bedeutend gehalten wurde, ich glaube, in der ersten Generation war es so, das waren ja Leute, zum Beispiel Ulrike Meinhof, die eine berühmte, bekannte linksliberale, linke Journalistin war. Also es waren Leute teilweise aus dem Establishment, die da reingegangen sind. Und es war so, es wurde verstanden als Teil dieses bundesdeutschen postfaschistischen Familienromans. Das waren also die Jüngeren, die den radikalen Bruch mit dieser Generation der Eltern, die im Nationalsozialismus noch eine Rolle gespielt hatten. Das war verkörpert in dem Attentat auf Hans-Martin Schleyer, der ja eine SS-Karriere hatte. Und es wurde eben gesehen als der radikalste Ausdruck dieses generationellen Konfliktes, der ja für die bundesdeutsche Geschichte 68 FF ganz bedeutend war. Und ich glaube, deswegen ist es daher diese Bedeutung, wenn man sich die realen Taten dieser Gruppe anguckt, was sie real gemacht hat, steht diese Bedeutungszuschreibung in keinem Verhältnis.
Konrad, was würdest du sagen? Woher kommt diese Faszination, positiv wie negativ irgendwie? Es ist ja in vielen Bereichen so, also in der Politik, in den Sicherheitsbehörden, bei den Linken zum Teil. Woher kommt das?
Also zum einen will ich nochmal unterstreichen tatsächlich, dass dieser Eindruck dieses Revivals oder dieses Flashbacks, ja, also das war absolut jetzt auch wieder gegeben. Also ich war an dem Tag selber Tech-Chef hier in der Taz, hatte eigentlich ganz andere Themen auf dem Zettel, und dann kam diese Eilmeldung: Daniela Klette ist verhaftet. Und dann war sofort diese 30 Jahre Fahndung nach der Frau. Zuletzt gab es Überfälle, Raubüberfälle, die sie verübt haben. Nie wurden sie gefasst und plötzlich wurde sie verhaftet. Und dann hieß es auch noch, wo? In Berlin. Und dann war relativ klar mit ein, zwei Telefonaten, die ich dann geführt hatte, ach, das war ja gleich um die Ecke von der Taz. Und dann bin ich da rüber geradelt und da waren dann schon die Wohnung abgesperrt von der Polizei mit Flatterband. Und dann setzte sich diese Maschinerie in Gang. Also das heißt, Medien berichteten groß, Klette wurde mit Hubschrauber nach Bremen geflogen, dann mit einem gepanzerten Wagen, als wäre sie immer noch eine Top-Terroristin nach Wern gefahren. Also es war dann, gab es eine Pressekonferenz der Innenministerin von Niedersachsen, die gesagt hat, das ist ein Meilenstein der Kriminalgeschichte. Also alles war völlig überhöht wieder, alle waren völlig elektrisiert. Man hat gesehen, dieses Faszinosum Raff lebt.
Das ist das Typische. Das ist eine typische Reaktion, auch das ist dieses Revival-hafte. Ne? Diese Übersteigerung, also gegenseitige Übersteigerung.
Aber 98 aufgelöst. Ne? Also das heißt, eigentlich hätte man denken können, das hat sich überlebt, aber nein, es hat sich nicht überlebt und das wurde sehr augenscheinlich. Und ich glaube, da stecken viele Faktoren rein. Also zum einen ist es natürlich dieses Konspirative, dieses untergetauchte Klandestine, was natürlich schon irgendwie was hat, wo man irgendwie durchsteigen will, wo man mehr wissen will, was man aber nicht schafft. Und die Omerta, der Raff hält ja bis heute, das muss man ja sagen, und auch im Fall Klette.
Also Schweigegelübde
hält sie bisher an. Und gleichzeitig darf man ja auch nicht vergessen, es gab schwere Straftaten, es gab Anschläge, es gab Morde, 34 an der Zahl. Und natürlich gibt es dann auch bis heute ein Interesse, diese aufzuklären, die zu verfolgen. Denn viele dieser Morde sind eben nicht aufgeklärt.
Ja, da kommen
und viele dieser Morde weiß man bis heute nicht, wer sie begangen hat.
Da kommen wir später genauer drauf. Katharina, vielleicht gucken wir einmal kurz nach Hamburg. Da hing ja Flux, ein Transpi an der Roten Flora, Solidarität mit Daniela. Hier in Kreuzberg gab es dann am vergangenen Wochenende eine Demonstration mit genau dem gleichen Motto. Gibt es tatsächlich noch nennenswerte Solidarität mit Ex-Rafflern? Wie wird das in der linken Szene diskutiert? Was ist dein Eindruck?
Also es ist schwer einheitlich zu sagen, weil natürlich man anders über die RAF diskutiert, wenn man sie noch erlebt hat. Und ganz viele der jetzt in der linken Szene Aktiven sind ja geboren, nachdem sich die RAF aufgelöst hatte. Und da steht natürlich die Solidarität mit anderen jetzt irgendwie aktuell untergetauchten Antifas oder so mit Lina E., Antifa Ost, viel, viel näher. Und da ist auch viel mehr Bewegung in der Solidarität. Da passieren viel mehr auch irgendwie kreativere Aktionen, wird mehr Geld gesammelt und so. Und jetzt mal so ein Transpi rausgehängt, ist auch schnell rausgehängt, ne? Schnell gemalt. Das ist jetzt auch nicht die Riesensolidaritätsaktion. Und vor allem ist die RAF ja auch kein Thema, was nicht kontrovers diskutiert würde, auch unter Linken. Also natürlich einmal wegen der Brutalität. Morde, Entführungen sind ja jetzt nicht so ein Standardrepertoire von linken Gruppen, linken Bewegungen. Dann vielleicht auch bestimmt der Antisemitismus spielt auch eine Rolle, ne, bei der Flugzeugentführung Entebbe, als selektiert wurde in jüdische und nicht-jüdische Geiseln. Oder auch in den Schriften von Ulrike Meinhof findet man ja auch irgendwie Hinweise auf ein antisemitisches Weltbild oder antisemitische Äußerungen. Also das sind jetzt sicher nicht so die Favorites in der linken Szene, denen jetzt die ungeteilte Solidarität aller Generationen zukommt. Nichtsdestotrotz ist es, wenn staatliche Repression so doll zuschlägt, wie jetzt zum Beispiel auch linke Strukturen betroffen sind, wenn dieser Bauwagenplatz umgekrempelt wurde in Friedrichshain oder einfach nach den Leuten gesucht wird und linke Strukturen ausgeleuchtet werden, dann steht man eben doch zusammen, auch über Differenzen hinweg. Und ja, so ist es häufig in der linken Szene, auch wenn die Differenzen groß sind, aber wenn die staatliche Repression auch groß ist, dann steht man doch zusammen.
Würdest du denn sagen, dass die RAF eigentlich noch, ist sie noch eine Bezugsgröße?
Nicht so richtig, würde ich sagen. Also es gibt schon vielleicht auch so ein gewisses Kitschpotenzial oder Romantisierungspotenzial, wenn irgendwelche Punkbands das Logo aufgreifen oder so. Das gibt es ja schon. Aber ansonsten, und natürlich beschäftigen sich ja auch linke Bewegungen mit ihrer eigenen Geschichte. Und da kommt man natürlich an der RAF nicht vorbei. Und das ist natürlich ein großer, wichtiger Punkt und auch interessant und faszinierend. Aber es gibt ja auch keine Nachahmer oder so. Also ja, ich würde sagen, hat heute nicht so die Relevanz für heute aktive Linke.
Ich würde das so ein bisschen tiefer hängen. Also diese Demo, die es jetzt da in Kreuzberg am Lausitzer Platz gegeben hat, da waren dann jetzt schlussendlich ja doch wesentlich mehr Polizisten als Demonstrierende oder wie man so heutzutage sagt. Und die wurde auch viel früher als geplant aufgelöst. Und da waren, ich weiß nicht, das waren da nicht 200 Leute oder so ungefähr. Das wäre bei dpa 600 stand. Und also das ist so doch ein überschaubarer Kreis von Leuten, der sich da aufgerufen fühlt, Solidarität mit der RAF irgendwie.
Aber ich muss sagen, ich war überrascht, dass es überhaupt eine Demo gibt.
Absolut, das war, also ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, weil also auch die Älteren, ich kann mich wirklich an keine RAF-Soli-Demo erinnern. Also das ist wirklich sehr lange her, ja.
Also Stefan, es gab vor ein paar Jahren in der Mitgliederzeitung der Roten Hilfe, da gab es nochmal so einen Aufruf, viel Kraft und Solidarität für Daniela und Volker und Burkhard. Aber ich fand auch, das ist sehr, sehr spärlich gewesen in den letzten Jahren. Und es gibt jetzt eine Kundgebung noch, die vor der JVA Vechta angemeldet ist in Solidarität für Daniela Klette. Aber auch das, glaube ich, wird keine Massenveranstaltung. Und das ist ja auch so ein bisschen Symptom. Auch die RAF in ihrer Auflösungserklärung 98 hat ja im Grunde auch klar gemacht, dass sie abgekoppelt sind von der linken Bewegung. Und das war ja, genau, das war damals ja auch schon ein Teil.
Genau, ich wollte also zum Nachleben der RAF noch eine, was du gerade gesagt hast, Katharina, dass es irgendwie Punkbands gibt, die mit dem Logo arbeiten. Aber ansonsten, es gab ja so ungefähr vor 20 Jahren mal diese Prada Meinhof, also diese Verwandlung sozusagen in Radical Chic und ne, diese als Bonnie and Clyde Figuren, also es gab Filme, Romane, in denen die so inszeniert wurden. Und das war aber nur im Grunde so ein, zwei Jahre. Also ich glaube, dass das, was damals viele vermutet haben, dass es so eine Transformation gibt, wie so bei Che Guevara, also sozusagen von so einem, ne, von so einem Revolutionär
in ein Logo,
der was kompatibel ist auch für Werbung, eigentlich kompatibel ist für alles, das gibt es irgendwie hier nicht. Also dazu war das zu trostlos in jeder Hinsicht, glaube ich, ja. Also auf jeden Fall ist es nicht passiert.
Ich kann mich noch an diese Filme erinnern, wo Bader immer nur da stand, geraucht hat und mit dem Auto durch die Gegend gefahren ist und Mackersprüche sich gegeben hat. Schlimmster Sorte. Aber lassen wir das außen vor.
Ja, genau. Aber das ist ja trotzdem irgendwie, wenn man jetzt über das Nachleben nochmal spricht, ne, also die sind nicht solche Symbole für so eine allgemeine Form von Widerstand geworden, nach meiner Wahrnehmung.
Bevor wir in diese ganze RAF-Historie doch mal einmal kurz tiefer einsteigen, noch mal die Frage zum, was da eigentlich genau passiert ist. Konrad, du hast das am Anfang ja jetzt schon ganz kurz dargestellt, aber vielleicht kannst du noch mal einmal kurz sagen, was eigentlich passiert ist, was man der Klette eigentlich genau vorwirft, wie die Lage im Augenblick ist.
Also genau, es gibt, also Daniela Klette wird der dritten Generation der RAF zugerechnet. Über die ist nicht viel bekannt. Also man weiß bei wenigen überhaupt sicher oder die Behörden wissen es nicht, wer da mitgewirkt hat. Aber Daniela Klette soll eine derjenigen gewesen sein. Die kamen damals auch über die Rote Hilfe und Anti-NATO-Proteste in dieses Umfeld und soll dann 89 abgetaucht sein. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr drei Anschläge vor oder die Beteiligung an drei Anschlägen. Das war 1990 in Eschborn beim Bombenanschlag auf die Deutsche Bank. Dann 91 in Bad Godesberg auf die US-Botschaft. Da wurden 250 Schüsse damals abgefeuert. Und dann 93 auf die damals im Bau befindliche JVA Weiterstadt, die mehr oder minder komplett zerstört wurde. So, das war auch der letzte große Anschlag der RAF, korrigier mich, Stefan. Und dann, seitdem war Klette flüchtig. Und nicht nur sie, sondern am Tatort wurde DNA von ihr gefunden und auch von zwei weiteren Männern, nämlich eben Burkhard Garwig und Ernst Volker Staub. Und das sind die drei Leute, die auch quasi maßgeblich für die dritte Generation denen da noch zugerechnet wurden. Und dann tauchten die ab. Man hörte nichts mehr, bis dann irgendwann Raubüberfälle stattfanden, 99 bis 2016. Und man auch später feststellte, oh, auch da gab es Hinweise, dass das diese drei gewesen sein könnte. Aber nie gelang es. Es wurde ermittelt im Ausland, im Inland. Es wurden verschiedenste Spuren nachgegangen, rauszubekommen, wo die drei sind, bis zu diesem Tag vor zwei Wochen, als dann Klette von Zielfahndern in Kreuzberg verhaftet wurde. Und zuvor, im November 2023, gab es einen Hinweis aus der Bevölkerung, so sagt es das LKA Niedersachsen, auf diese Wohnung, die seitdem dann observiert wurde. Und dann stellte man fest, das ist offenbar tatsächlich die Frau, die wir suchen.
Und die hat ja, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, ja tatsächlich oder soll 20 Jahre hier gelebt haben. in dieser Wohnung, soll Capoeira-Kurse gegeben haben oder daran teilgenommen haben und eigentlich ein wahrscheinlich ein bisschen prekäres, aber doch ganz normales Leben in ihrer Kreuzberger Wohnung geführt haben. Was ist denn da alles gefunden worden?
Ja, also so scheint es, wenn man mit Nachbarn spricht, wenn man mit Leuten spricht, die dann im Capoeira-Verein aktiv waren. Sie war auch in so einem brasilianischen Kulturverein. Also sie muss sich am Ende relativ sicher gefühlt haben. Sie hat ja auch ein Facebook-Profil gepflegt, was sie dann mit eigenen Profilfotos bestückt hatte. Aber tatsächlich in der Wohnung selbst, sie hat sich widerstandslos festnehmen lassen, aber wurden auch Waffen gefunden. Also Panzerfaustteile, eine Kalaschnikow, auch eine Heckler- und Koch-Pistole, die seit 1984 gesucht wurde, auch nach dem Überfall, der RAF zugerechnet wurde. Es wurden Ausweise gefunden, also in größerer Zahl. Sie hat ja sich als Claudia Iwone ausgegeben. Es wurden Sturmhauben gefunden, es wurde Bargeld gefunden. Ich glaube, 40.000 Euro war die letzte Zahl, die da. Es wurde Gold gefunden. Also das zeigt, es gab ein zweites Leben von Daniela Klette. Von dem offenbar aber so beteuern es jetzt alle aus dem quasi aus der Nachbarschaft, von denen man nichts wusste.
Und interessanterweise wurden ja auch aktuelle Fotos von einem der beiden Männer gefunden, was ja echt eigentlich nach allem, was ich so gelesen habe über Leben im Untergrund, so ein No-Go ist. Ja? Also das, was man auf keinen Fall tun sollte, ist Fotos von anderen Leuten, die auch gesucht werden.
Ja, das ist genau der besagte Burkhard Garwig, der, wie Katharina vorhin ja schon meinte, auf dem Bauwagenplatz in Berlin-Friedrichshain gelebt haben soll, der auch in der Wohnung gewesen sein soll, regelmäßig bei Klette und offenbar zumindest bis zu der Festnahme da auf diesem Bauwagenplatz war. Also beide lebten in Friedrichshain und beide müssen sich entsprechend, nicht in Friedrichshain, beide lebten in Berlin, müssen sich relativ sicher gefühlt haben am Ende, dass sie so aufgetreten sind, wie sie aufgetreten sind.
Die Mitgliedschaft in der RAF, die ja sich aufgelöst hat, habt ihr schon gesagt, ist ja verjährt. Weshalb droht ihr denn jetzt konkret, also was für eine Anklage droht ihr konkret? Du hast schon quasi die Anschläge genannt, aber was heißt das denn dann sozusagen, wenn sie da vor dem Richter steht?
Genau, also da kann ich wollte nur eine Ergänzung noch machen, weil dieses Leben in der scheinbaren Normalität ist so ganz ungewöhnlich auch wieder nicht. Also wir erinnern uns mal an den NSU, die da auch in Chemnitz ganz herkömmlich irgendwie gelebt haben in so einem Mehrfamilienhaus und so. Also das ist, wenn man eine gewisse Zeit im Untergrund ist, glaube ich, stellt sich so ein Alltag und so eine Routine ein. Also das nur noch als Ergänzung. Was ihr droht, die ersten Haftbefehle, die gegen sie verhängt wurden, waren jetzt nur bezogen auf die Raubüberfälle. Zuletzt hat auch nicht mehr die Fahndung der GBA geführt, sondern das LKA Niedersachsen. Und das sind eben 6 Überfälle an der Zahl, die aber zum Teil als versuchter Mord gewertet werden, weil da geschossen wurde. Eine Kugel in Stur bei einem Angriff hatte ein Geldtransporterfahrer da knapp verfehlt. Klette selbst soll damit eine Panzerfaust gedroht haben. Also wird durchaus als schwerwiegend eingeschätzt. Und jetzt zuletzt wurde sie aber auch nochmal nach Karlsruhe geflogen und auch noch ein Haftbefehl des GBA verhängt. Das ändert jetzt an ihrer Situation nichts. Sie sitzt da in der JVA Vechta. Aber auch, das heißt, da droht ja auch nochmal ein Prozess. Da muss ich gucken, ob das zusammengeführt wird oder nicht. Eben wegen dieser 3 Anschläge, die eben nicht verjährt sind. Die Mitgliedschaft ja, die Anschläge nein. Und man muss sagen, das hat den Hintergrund. Als diese Taten verübt wurden, befanden sich Leute in den Gebäuden, in der Deutschen Bank oder auch in der US-Botschaft, die nicht verletzt wurden, aber die hätten verletzt werden können. Deswegen auch da der Vorwurf versuchter Mord. Und bei der JVA Weiterstadt ist ein Sachschaden damals, glaube ich, von über 100 Millionen D-Mark entstanden. Also auch das wurde schwergewichtig eingestuft. Auch wenn vorher Leute, die da vor Ort waren, in so einem Transporter verfrachtet und geknebelt wurden und weggefahren wurden, um zu sichern. Aber
ich glaube, wegen Weiterstadt wird sie dann nicht angeklagt, oder?
Die Ermittlungen laufen auch bei dem, auch zu dem Fall weiter. Aber in dem Fall nicht wegen versuchten Mordes, weil die tatsächlich vorher weggeschafft
wurden. Ja, einer von euch hat ja vorhin schon gesagt, die ist dann irgendwie erstmal mit so einem gepanzerten Wagen weggeschafft worden. Die hat sich ja völlig, also hat ja keinerlei Widerstand geleistet, hat sich, dann ist sie mit dem Hubschrauber geflogen worden und so. Das war, sagte schon einer von euch, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, so, das sind so diese Bilder von früher. Ne? Mhm. Gleichzeitig denkt man, okay, 65-jährige Frau, seit so langer Zeit probiert sie da irgendwie so ein Leben zu führen. Ist sie noch gefährlich? War das angemessen? War das irgendwie auch so eine Reaktion, die eigentlich diesem alten Bild zuordnen ist? Wie schätzt ihr das ein?
Also ich hatte jetzt, glaube ich, gesagt, ich fand es, das war jetzt nochmal alles so aufgefahren. in dem Moment war sie, glaube ich, nicht gefährlich. Die Gefährlichkeit, die attestiert wird, ist eben tatsächlich durch diese Überfälle, dass gesagt wurde, da waren Schusswaffen im Spiel und deswegen war das auch nicht ohne, da hätten Menschen zu Tode kommen können. Das ist, was die Behörden sagen.
Oh. Gleichzeitig werden ja die Klette und auch diese beiden weiteren gesuchten Männer, also Garwick und Staub, immer wieder auch in der Taz als Raffrentner bezeichnet. Und in einem Kommentar bei uns hieß es auch, irgendwie die drei seien ja keine Bedrohung mehr. Ist so eine Formulierung wie Raffrentner eigentlich angemessen? Wie siehst du das, Katharina?
Ja, es ist ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist natürlich. Also wenn man sie als harmlos einschätzt, wenn man sagt, die haben jetzt die letzten 30 Jahre irgendwie total unauffällig da irgendwie gelebt, also ich finde, so von der Bedrohungslage her ist das wahrscheinlich zutreffend. Das natürlich klingt ein bisschen auch so liebevoll auf die Schippe nehmen, ne? Raffrentner. Passt jetzt vielleicht nicht zu der Panzerfaust im Schrank, aber naja, ich finde, das kann man schon, ich finde es nicht schlimm, das so zu sagen.
Ja, denke ich auch. Also das ist, ich meine, sie haben ja diese, wahrscheinlich, zumindest es wird vermutet, dass sie diese Banküberfälle, diese Überfälle ja verübt haben, ja, auch noch nicht vor so langer Zeit. Insofern sind sie nicht nur einfach so, ne, dieses Rentnerwort, das suggeriert ja so eine gewisse Gemütlichkeit. Und das ist, aber natürlich, wie gesagt, das waren ja die Leute, die mit vor mehr als 25 Jahren die ganze Organisation aufgelöst haben und seitdem ist auch gar nichts mehr passiert. Also als politische, terroristische Aktionsgruppe gibt es sie jetzt seit 26 Jahren nicht mehr und irgendwie sowas sollte man schon gelegentlich mal zur Kenntnis nehmen, dass das so ist.
Aber es war eben nicht nur Capoeira, ne? Also wie gesagt, diese Funde, die in der Wohnung waren, aber man muss dazu sagen, der GBA hatte, als der erste Überfall war, 99, da hatten die auch noch geprüft, na, könnte das eine Fortsetzung der terroristischen Aktivitäten sein? Und selbst die haben aber am Ende gesagt, nein, diese Überfälle sind im Grunde Beschaffungskriminalität, um das Leben im Untergrund zu finanzieren. Also auch da ging man nicht mehr von Terror aus.
Ihr habt schon gesagt, dritte Generation der RAF. Stefan, jetzt musst du mal ein bisschen erklären, was ist eigentlich diese dritte Generation? Was unterscheidet die? Also wir haben schon gehört, irgendwie die haben die letztendlich dann wegen als für gescheitert erklärt und aufgelöst. Aber was hat die unterschieden zu der Gründergeneration und auch zur zweiten Generation? Was macht die aus? Wofür stehen die?
Naja, wie gesagt, diese erste Generation, das war sozusagen, sind ja diese ikonischen Figuren gewesen: Ulrike Meinhof, Andreas Bader, Gudrun und Enzlin. Die RAF ist entstanden, genauso wie der 2. Juni, als so Zerfallsprodukt der Studentenbewegung. Das ist ja auch nicht nur in Deutschland passiert, das gab es ja auch in Japan oder ein bisschen später in Italien mit den Roten Brigaden. Und das waren eben Bewegungen, die vor allen Dingen entstanden sind aus diesem Zusammenhang gegen den Vietnamkrieg, also gegen den Krieg der USA in Vietnam. Und die haben sich antiimperialistisch verstanden und hatten eben eine große Resonanz in Deutschland. Es gab ja auch, bevor die 72 haben die angefangen mit diesen sogenannten Mai-Offensive, wo sie dann gegen Springer Verlag und gegen diese amerikanischen Armee Anschläge verübt haben. Aber davor, als sie das noch nicht gemacht haben, haben ungefähr ein Drittel der jüngeren unter 30-Jährigen gesagt, sie hätten Sympathien für die RAF. Also da gab es doch, die hatten einen Resonanzboden. Das war nicht das, was es dann geworden ist oder relativ schnell dann. Und das zweite Datum ist natürlich der Deutsche Herbst 77, also der endet da gab es die Schleierentführung, die Lufthansa-Maschine und am Ende den Selbstmord, der als Mord inszeniert wurde in Stammheim. Das war sozusagen ein Bruchpunkt, diese erste Generation war tot. Eben diese vier Figuren. Und das war auch ein bedeutender Einschnitt, weil dieser Moment des heroischen Aufbruchs, der endete gewissermaßen damit in einem Gewaltorkan. Die zweite Generation bezeichnet man die Leute, das waren Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar, die entstanden sind sozusagen, also die Macht der RAF hat nicht in ihren Taten bestanden, sondern in ihrer Inszenierung als Opfer, nämlich der Haftbedingungen und der Isolationsfolter. Also die RAF, die erste Generation, war mächtig, weil sie sich inszenieren konnte als Opfer des in ihrer faschistischen Staates. Und das war auch, deswegen konnte sie gewissermaßen diese zweite Generation oder dritte Generation rekrutieren. Das waren oft Leute, die aus diesen Raff-Soli-Bewegungen kamen, aus einem großen moralischen Empörungsimpuls, was da den Genossen im Gefängnis angetan wird. Das ist eine komplizierte Frage, es wird jetzt zu weit, das zu diskutieren. Es war, würde ich sagen, zum Teil war es Raff-Propaganda, aber es gab auch Indizien in der Realität dafür, dass man von sehr verschärften Haftbedingungen bis hin zu mehr sprechen konnte. Aber das war sozusagen der Grund, warum die Sache nicht 1977 zu Ende war. War, dass es der ersten Generation eben gelungen ist, über diese Selbstviktimisierung, wir sind die Superopfer dieses faschistischen Staates, gelungen war, die Leute zu, und dann gab es diese Radikalisierungsprozesse.
Aber war nicht und, die zweite Generation quasi auch, also Haupt Job aus ihrer Sicht der zweiten Generation zu probieren, die erste aus dem Knast zu holen?
Ja, natürlich. Ja. Das war die befreite Guerilla. Guerilla hieß es. Mhm. Genau. Also die war ihr eigenes revolutionäres Subjekt dann. Also es gab auch eine enorme Blick, also enorme Verengung in jeder Hinsicht, was man auf den Texten anmerken konnte. Also wenn man gelegentlich mal solche Raff-Texte gelesen hat, die wurden immer hermetischer. Ganz kurz zur dritten Generation, wenn man davon sprechen will, dass die Namen, die da entscheidend sind, sind Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld. Neben den drei erwähnten, Daniela Kletto und die beiden anderen. Grams ist eben da Anfang der 90er Jahre, hat sich wahrscheinlich selbst getötet in Bad Klein. Birgit Hogefeld ist festgenommen worden und das ist eben das, was man die dritte Generation nennt. Man muss sagen, dass die schon Anfang der 90er Jahre, also die haben auch auf die deutsche Vereinigung und auf den Zusammenbruch des Realsozialismus reagiert und das war wahrscheinlich, wenn man das richtig, sie haben das auch selbstkritisch dann angefangen zu reflektieren in ihren Schriften, die dann einen anderen Sound hatten in den 90er Jahren. Und Weiterstadt, darüber hat Konrad ja schon angesprochen, war ein Versuch, aus dieser Tötungspraxis rauszugehen, also Herrhausen und Rohwedder, diese unaufgeklärten Morde, die wahrscheinlich die dritte Generation begangen hat. Und eben wegzukommen davon, nicht mehr Leute zu töten, sondern zu versuchen, antirassistisch und autonome anzusprechen, indem man dieses riesen neue Betonwerk, was auch ein Abschiebeknast sein sollte, in Hessen, Weiterstadt, also 150 Millionen Mark Sachschaden, dieses Ding in die Luft zu jagen. Und das ist aber missglückt. Also das muss man klar sagen, weil niemand hatte in dieser linken Szene, soweit ich das erinnere, Bock auf irgendwie auf die Raff, selbst wenn die mal was macht, was man eigentlich ganz gut fand.
Okay. Du hast ja gerade schon gesagt, dass unter anderem die Morde an Herrhausen, also Vorstandssprecher der Deutschen Bank, und Rohwedder, Detlef Carsten Rohwedder, der damalige Treuhandchef, dass nie aufgeklärt worden ist, wer die eigentlich wirklich getötet hat. Warum ist das eigentlich so? Warum ist das auch aus von Seiten der Raff so, dass dieses Schweigegelübde, da hat einer von euch auch schon drauf angesprochen, dass da einfach so, dass so wahnsinnig betonmäßig auf beiden Seiten ja auch. Ich meine, vom Start war es ja auch so, dass da eigentlich überhaupt nichts passiert ist.
Also vielleicht ein Punkt, man muss dazu sagen, dass die Taten zum Teil zunehmend professionell begangen wurden. Also es gab einen Scharfschützen, der eingesetzt wurde. Im Fall von Herrhausen war das eine am Straßenrand deponierter Sprengsatz, der mit einer Lichtschranke gezündet hat, als der Mercedes von ihm da vorbeifuhr und den Wagen dann zertrümmert und Herrhausen ermordet hat. Also das heißt, da gab es, also die Versuche, da Leute auf frischer Tat zu ertappen, wurden zunehmend schwieriger. So. Und deswegen ist bis heute nicht klar, wer dahinter steckt. Und dann ist das tatsächlich so ein Gründungs- und Fortsetzungsmerkmal der Raff, dass sie sagen, wir reden nicht, wer da beteiligt war, auch wenn wir auch nach Festnahmen, und das gilt bis heute. Und das ist im Grunde auch noch so das letzte Sprengsel. Mythos, was da auch übrig bleibt, was wissen die noch, was könnten die an Aufklärung machen, und das ist auch ein Punkt, der, glaube ich, den wir gleich nochmal diskutieren müssen, auch was für die Angehörigen und Betroffenen wichtig ist.
Auf jeden Fall, lass uns das später nochmal
drauf kommen. Gibt es noch Aufklärungsmöglichkeiten oder gibt es die nicht mehr?
Katharina?
Also ich glaube, wenn du deinen Kampf verloren hast und dein Projekt gescheitert, dass du deine Gruppe aufgelöst hast, dann bleibt dir ja auch nicht mehr so viel, an dem du dich festhalten kannst. Der Kontakt zu den anderen ehemaligen Mitstreiterinnen ist vielleicht auch nicht immer so einfach. Manche sind im Untergrund, du willst sie nicht enttarnen, manche sind tot, keine Ahnung. Und was du dann als gemeinschaftsstiftendes Element noch hast, ist vielleicht dann einfach das gemeinsame Schweigen und diese Garantie, wir stehen immer noch zusammen und wir decken einander und liefern niemanden aus. Und auch wenn du im Knast sitzt und jahrelang da in deiner Zelle hockst, brauchst du ja was, irgendwie die Ideologie noch aufrechtzuerhalten, damit alles einen Sinn hat. Und ja, das machst du, glaube ich, auch, indem du dich einfach eisern nicht distanzierst. Und dazu gehört natürlich auch, dass du nichts preisgibst. Und ja, es ist ein bisschen auch das Einzige, was sie noch haben, das Geheimwissen um Tatabläufe und Täterschaften. Also man könnte natürlich auch in die andere Richtung gehen, Reue zeigen, zur Aufklärung beitragen, Versöhnung versuchen herbeizuführen, irgendwie Frieden finden, abschließen. Aber das wäre dann wahrscheinlich um den Preis der Gemeinschaft der anderen Ex-Mitglieder. Und das ist vielleicht auch zu riskant, weiß ich nicht.
Welche Rolle hat denn da der Staat gespielt? Weil es gab ja immer wieder so Vorstöße. Ich glaube, den ersten oder einer der ersten von Antje Vollmer Mitte der 80er Jahre, die gesagt hat, irgendwie, wenn die Leute sich vom Terrorismus lossagen sozusagen, dann muss man ihnen irgendwie eine Rückkehr in die Gesellschaft ermöglichen. Das ist aber ja nie passiert.
Jein, würde ich sagen. Also das Bild ist ein bisschen facettenreicher.
Okay,
also es gab natürlich immer so eine Hardcore gegen die RAF-Kämpfen, also diese Scharfmacher, vor allen Dingen auf der deutschen Rechten, die Konservativen. Aber es gab ja auch Begnadigungen. Ne? Also Klaus Jünschke zum Beispiel, es gab Begnadigungen, auch Bernhard Vogel oder Richard von Weizsäcker, glaube ich, waren dabei. Dann gab es Initiativen nicht nur von Antje Vollmer, sondern das ging ja durchaus darüber hinaus. Anfang der 90er Jahre gab es die sogenannte Kinkel-Initiative, also FDP-Mann.
Justizminister, war der damals Justizminister?
Ich glaube, der war damals Justizminister. Und es gab durchaus, also nicht nur Gerhard Baum, der schon das Gleiche, so was Ähnliches 1980, also sehr früh, auch als Justizminister, glaube ich, oder Innenminister, probiert hat. Also es gab, das war keine einheitliche Front, sondern es gab immer Versuche und die Erkenntnis, dass man es hier eben nicht mit einer gewöhnlichen Kriminalität zu tun hat, sondern mit Leuten, die aus einer bestimmten Gesinnung heraus handeln. Und dass man deswegen nur mit Repression, wenn man nur mit Repression darauf antwortet, eskaliert man die Sache. Also diese Erkenntnis gab es in Teilen sozusagen der Regierung durchaus. Die ist nie so durchsetzungsstark geworden, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber man kann sich auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Und zu dieser Frage um Merta, fand ich sehr richtig und zutreffend, was Katharina gerade gesagt hat. Also was sind die Motive für die? In Italien ist es ja durchaus ein bisschen anders gewesen mit den Roten Brigaden. Da gab es durchaus Leute, die dann ausgestiegen sind. In Deutschland sehr wenig. Und zu der Frage, also meiner Ansicht nach ist natürlich auch dieses Motiv, man will sich diese Schuld letztlich nicht eingestehen. Das ist natürlich, spielt da schon eine Rolle.
Was ist denn zum Beispiel mit Birgit Hogefeld?
Das ist eine sehr interessante Figur, weil sie in den 80er Jahren wahrscheinlich an den brutalsten, schlimmsten Verbrechen der RAF, an der Ermordung eines amerikanischen Soldaten, Pimental, die sie hingerichtet haben, nur um an seinen Ausweis zu kommen, wahrscheinlich beteiligt war. Wahrscheinlich, man weiß es nicht genau. Die gleichzeitig eine derjenigen war, die am genauesten über sich selbst nachgedacht haben. Und so in der Prozesserklärung auch am selbstkritischsten war. Aber auch Birgit Hogefeld hat dann diese Omerta nicht gebrochen. Für sie ist es wahrscheinlich so, sie will niemand sozusagen reinreißen, der es nicht will. Und diese Gruppenzugehörigkeitsgefühl, das ist das Entscheidende, ja. Und das ist bis heute nicht aufgelöst. Und wenn wir nochmal auf Klette kommen jetzt. Also natürlich kann man sagen, die letzten Taten oder die wesentlichen Taten, die Konrad hat es vorhin erwähnt, die er jetzt zur Last gelegt werden, sind gar keine politischen Sachen oder nicht politisch motiviert, sondern die haben einfach irgendwelche Banken überfallen, um Knete zu haben, um im Untergrund weiter unbehelligt existieren zu können. Trotzdem wäre es natürlich interessant für die Leute, also Herrhausen und Rohwedder oder Braunmühl. Ne, es gab 9 unaufgeklärte Morde. Alles, was man erfahren kann, dass auch die Möglichkeit zu haben, das zu erfahren. Und so ein Angebot nochmal zu machen, wie sozusagen aus dieser, auch eine liberale Tradition, die es da durchaus gibt in der Geschichte der Bundesrepublik mit der RAF, das nochmal aufzugreifen und jetzt zu fragen, gibt es noch eine Alternative zu so einem sehr, sehr, sehr langwierigen, sehr schwierigen Indizienprozess? Und kann man nicht doch einen Deal irgendwie, also Schluss der Omerta gegen irgendwie eine Form von Straffreiheit? Also das finde ich schon, das ist wert, darüber nachzudenken.
Konrad, du hast ja mit Angehörigen gesprochen, unter anderem mit Caroline Emke, Publizistin, die ein Patenkind, was viele ja gar nicht wissen, Patenkind von Alfred Herrhausen war und offensichtlich, das habe ich aber auch erst deinem Text entnommen, tatsächlich dann zum Anschlagsort gegangen ist. Was sagt die denn? Wie blickt die darauf, auf diese jetzt aktuelle Verhaftung und was würde die sich wünschen, was jetzt passiert?
Also genau, sie ist damals in ein Taxi gesprungen und hat versucht, da hinzufahren oder ist da hingefahren, so nah es dann damals ging. Da war ja dann auch, waren ja Straßensperrungen etc. Und dann hat es viele, viele Jahre gedauert, bis sie dann wirklich darüber sprechen oder schreiben konnte. Und sie hat ja schon vor vielen Jahren schon ein Buch geschrieben, wo sie das aufgearbeitet hat. Und auch da kam sie schon zu dem Schluss, dass für sie eigentlich viel wichtiger ist, noch irgendwie Licht ins dieses Dunkel zu bekommen, Aufklärung zu bekommen, als zu sagen, die sollen jetzt dafür Jahre ins Gefängnis. Und das ist ein Appell, den sie jetzt auch nochmal wiederholt hat. Also sie meinte, sie hat das tatsächlich mitgenommen auch, als jetzt diese Nachricht kam von der Verhaftung von Daniela Klette. Und da war dann alles wieder da. Sie war aber auch enttäuscht. Also enttäuscht, dass sie das aus den Medien erfahren hat. Also ob es sich vielleicht auf den Weg gegeben hätte, dass sie da früher informiert worden wäre von den Behörden. Enttäuscht über die Berichterstattung, wo sie gesagt hat, das war auch für sie wieder hysterisch. Das war auf der einen Seite dieses Triumphgeheul und dann, aber was das quasi auch für die Betroffenen wie sie oder noch nähere Familienangehörige bedeutet, kam gar nicht vor. Oder erst spät, muss man sagen, und da hat sie auch recht. Und genau, und sie hat auch nochmal wiederholt, was sie will, wäre Aufklärung und das wäre ihre Priorität, dass wenn es irgendwie möglich ist, dass diese Leute nochmal was sagen, dann wäre das für sie der zentrale Punkt. Sie weiß, dass andere Angehörige das anders sehen. Die sagen, natürlich muss es eine Strafe geben und es muss auch eine deutliche Strafe geben. Aber sie ist trotzdem nicht allein. Wir hatten ja auch, ein Kollege hatte mit Patrick von Braunbühl gesprochen, dem Sohn, und der hatte gesagt, das Wichtigste für ihn wäre, dass es noch Aufklärung gibt. Und das sind jetzt immer noch so Hoffnungspunkte, die es jetzt gibt, dass es vielleicht doch noch möglich ist. Aber ich sehe, also ich würde Stefans Appell teilen, das wäre gut, aber ich sehe momentan nicht, dass da große Initiativen oder Debatten laufen, dass das passiert. Also es läuft jetzt an, diese Ermittlungen, es wird bis heute, 2 Wochen später sind die noch in der Wohnung von Klette und sichern Spuren, um da Hinweise zu bekommen. Es wird wahrscheinlich auf einen langen Indizienprozess hinauslaufen, es wird wahrscheinlich auf eine langjährige Gefängnisstrafe hinauslaufen, wenn man den Vorwurf des versuchten Mordes beweisen kann. Und dass da dieses Fenster geöffnet wird, ein Angebot zu machen, gegen also Wissen gegen Strafrabatt, sehe ich bisher nicht.
Also es sei denn, diese Kronzeugenregelung kommt ins Spiel, das steht ihr natürlich also frei.
Das hatte auch die Staatsanwaltschaft gesagt, das müsste man natürlich sehen, dass das natürlich immer möglich ist. Aber da hat sich auch Klette, und sie müsste sich ja selber auch quasi diesen Schritt zutrauen und diesen Schritt gehen, da hat Klette das bisher auch noch nicht signalisieren lassen.
Wollt ihr noch was ergänzen? Sonst würde ich gerne mal nach der Rolle der Medien fragen und auch, was denn für sozusagen die RAF für eine Rolle in der Geschichte unserer schönen Zeitung spielt. Das müssen wir vielleicht ja auch mal auf den Tisch legen. Wer will?
Naja, also ich glaube, der Deutsche Herbst hat, glaube ich, bei der Gründung der Taz eine gewisse Rolle gespielt. Also da gab es ja diese Informationssperre seitens der Bundesregierung. Es gab eine stark zensierte Öffentlichkeit. Also es gab damals diesen sogenannten Mescalero-Aufruf. Das war ein Text von irgendeinem Sponti, mit dieser Formulierung klammheimliche Freude über den Mord an Buback, dem Generalbundesanwalt. Aber der ganze Text war eine klare Absage an die RAF und an Mord und Gewalt. Und das wurde dann aber wirklich absolut skandalisiert. Also es gab dann Professoren, die unterschreiben mussten, dass sie sich davon distanzieren. Wer das nicht gemacht hat, ist rausgeflogen. Also das war schon eine Stimmung, die war schon extrem. Und ich glaube, das hat der Gründung der Taz eine Rolle gespielt. Man wollte, also diese undogmatische Linke, die immer so ein komisches Verhältnis zur RAF hatte, wollte einen Raum haben, in dem sie gewissermaßen unzensiert debattieren kann. Und es gab dann auch in der Geschichte der RAF eine gewisse Nähe zu Ex-RAFlern, die nämlich dann in der Taz gearbeitet haben. Also Wolfgang Grundmann war einer, der hat die Justizseite gemacht, der kam aus der RAF. Das war aber auch so eine Resozialisierungsmaßnahme natürlich, ne? Brigitte Heinrich war das und Fritz Teufel und dann Till Meyer. Die haben irgendwie schon eine Rolle gespielt in den 80er Jahren in der Zeitung. Und daneben gab es dann immer diese Rituellen, die immer zu den, wenn es Proteste gab oder Unterstützungsdemos gab für die, bei den Hungerstreiks, wo die RAF-Gefangenen für bessere Haftbedingungen in Hungerstreik gegangen sind, gab es dann über halbe Besetzung der Taz durch Soli-Gruppen, die dann irgendwie ihre Forderungen in der Taz gedruckt sehen wollten. Also da gab es schon eine gewisse Verbindung. Wichtig war die Verbindung, also noch wichtiger würde ich sagen, zum Spiegel. Also der Spiegel war das erste Gründungsdokument der RAF, ist ja im Spiegel veröffentlicht worden. Und der Spiegel hatte immer die allerbesten, Stefan Aust auch dann, die allerbesten Verbindungen. Also die hatten dann auch, also aus Stammheim haben sie auch mal was veröffentlicht und so. Also das war schon so eine etwas, also auch symbiotische Beziehung, die es da so gab. Und ja, und ohne Medien kannst du die ganze RAF-Geschichte überhaupt nicht erklären und verstehen, weil Medien für den Echoraum gesorgt haben und auch einen sehr großen Echoraum in Deutschland gesorgt haben, den die RAF für ihre Taten brauchte, weil sonst hätten die keine Bedeutung gehabt.
Wobei das gerade, also für mich jetzt 84 geboren, seit 13, 14 Jahren jetzt hier, also doch auch schon eine Weile bei der Taz dabei, ist das natürlich alles Historie, ne?
Natürlich.
Also
die, ja, come on, das ist mehr als 40 Jahre her. Also Logo, 45, ja.
Und aber sag mal, aber am Ende auch der RAF war ja diese Verbindung zur Taz, Stefan, ja gar nicht mehr, also dass hier diese Aufrufe veröffentlicht werden sollten. Ich erinnere mich immer noch aus der Erzählung von den Kollegen, ja, dann wurde die Schriftgröße immer kleiner.
Ja.
Aber das ging ja dann eher Richtung junge Welt oder so, also diese, dass da auch so ein Podium gesucht wurde, da waren wir gar nicht mehr so im Fokus am Ende,
ich
oder?
Ich glaube, in den 90ern gab es schon noch einzelne Sachen, die die Taz dann gedruckt hat, also Erklärungen von denen, wo sie da zum Beispiel, ich meine, diese Erklärung, wo sie dann gesagt haben, ihr wisst nichts über uns, ja, dieses Triumphierende, also an die Sicherheitsbehörden, ja, ihr habt keine Ahnung, wer wir sind, ja, das war so das der letzte, also alles war, ging im Grunde um den Bach runter, aber das war das Letzte, was sie hatten, ja, das ist auch das mit der Omerta, das hängt, glaube ich, zusammen, ja, dieses Bewusstsein, unsere Stärke ist das, was ihr nicht wisst, und das ist das Letzte, was uns verbindet, und das geben wir nicht preis. Und so wird es, glaube ich, auch zu Ende gehen.
Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon, ich bin ja ein bisschen älter als du, Konrad. Aber als ich mal ein Praktikum gemacht habe, das mussten späte 80er Jahre gewesen sein, in der Taz, das war mein erstes Praktikum hier im Haus, da saß ich an dem Schreibtisch von Wolfgang Gast. Mhm. Wolfgang Gast ist unser Kollege, viel zu früh gestorben, der ein wahnsinniges Wissen über die RAF hatte. Und es stand da ein Telefon angeschlossen mit einem Anrufbeantworter. Und mir haben alle gesagt, du kannst den Schreibtisch benutzen, aber du darfst nicht an dieses Telefon gehen. Und offensichtlich hatte was damit zu tun, dass das unbedingt, wenn Wolfgang nicht da ist, wenn was kommt, dass es auf diesem AB landen musste. Das ist mir irgendwie noch in Erinnerung zu dieser ganzen Causa. Aber gut, lassen wir das mal außen vor, bevor wir Holger melden. Vielleicht gucken wir mal ein bisschen auf heute mehr. Also jetzt Augenblick ist wieder RAF in aller Munde. Es wird ja sowieso gerne irgendwie gesagt, wenn es um Rechtsextremismus geht, Teil der Politik muss dann immer gleich den Linksextremismus mit einbringen. Würdet ihr sagen, ist auch angesichts der untergetauchten Leute, also wir haben ja viel mehr untergetauchte Rechtsextremisten, als wir untergetauchte Linksextremisten haben, ist das, wie darüber berichtet wird und auch wie die Sicherheitsbehörden sich verhalten, angemessen? Was meinst du, Katharina?
Nein, ich würde schon sagen, dass es sehr ungleichgewichtig ist. Also vor allem der Fokus der Sicherheitsbehörden auf Linksextreme ist, finde ich, nicht angemessen, sondern meistens übertrieben. Aber ein bisschen, das ist ja wahrscheinlich auch die öffentliche Wahrnehmung. Also ich weiß nicht, ob das noch auf einen tiefsitzenden Antikommunismus zurückgeht oder ob einfach in den letzten Jahren die Normalisierung rechter Positionen so weit vorangeschritten ist, dass die Angst vor allem, was irgendwie links von den Grünen steht, wächst. Ja, auf jeden Fall ist es ja so, dass durch die Präsenz der AfD in Talkshows oder Sommerinterviews schon dazu beigetragen wird, dass, ja, dass sich die Stimmung in diese Richtung entwickelt, ne? Und dass rechte Positionen normalisiert werden und gleichzeitig eine Angst vor linksextremen Positionen wächst oder Linke diskreditiert werden oder alles, was irgendwie humanitäre Ansichten sind, schon in Richtung Linksextremismus gestellt wird.
Aber gleichzeitig haben wir ja Organisationen wie diese Vulkangruppe, die jetzt, von der ich ehrlich gesagt bis jüngst dieser Anschlag auf
Tesla,
auf diesen Strommast dabei bei Tesla war, ehrlich gesagt gar nichts wusste, obwohl ich mich ja auch viel mit Extremismus und Terrorismus beschäftigt hat. Oder auch die Leute um Lina E. oder du hast jetzt ja relativ viel berichtet, Konrad, über diese Leute, die in Budapest, also Antifas, radikale Antifas, die in Budapest Rechte angegriffen haben. Ist da eine Gefahr? Wie würdet ihr das sehen?
Also man muss zur Einordnung sagen, also dieser so ein militanter Antifaschismus oder eine linke Militanz bleibt schon sehr sporadisch in den letzten Jahren. Also wir hatten es gab mal die militante Gruppe, wenn ihr euch noch erinnert, die haben so Brandanschläge gemacht ab 2001, das ging ein paar Jahre. Dann wurden 2007 drei Leute verhaftet dafür und wurden auch verurteilt zu gut 3 Jahren Haft. Und dann war im Grunde auch wieder vorbei. Dann gab es die revolutionären Aktionszellen und dann hörte es aber, die haben aber auch gar nicht so viele Aktionen gemacht und dann hörte es auch wieder auf. Also das war sehr punktuell. Und dann gibt es diese Vulkangruppe, das stimmt, die ist jetzt aber auch nicht ganz neu. Die machen so seit 2011 Brandanschläge auf Kabelschächte von der Bahn, aber auch auf Stromkabel anderweitig. Und das ist, die Namen sind Anleihen an anfangs isländische Vulkane, später auch andere. Und das richtete sich mal gegen Militäreinsatz in Afghanistan, dann richtete sich gegen den G20-Gipfel in Hamburg. Jetzt war es gegen Tesla und diesen grünen Kapitalismus und Elon Musk als Technofaschist, wie sie es bezeichnet haben. Also, aber das bleibt alles, finde ich, auch relativ punktuell. Und wenn wir noch mal kurz zur Einordnung auch gucken auf die Zahlen, also die letzte politische Kriminalitätsstatistik, ich hatte jetzt noch mal die Zahlen rausgesucht, da waren es über 23.000 rechte Straftaten, ein Anstieg, 6%, und bei den Linken waren es 6.900, also und dann Rückgang um ein Drittel. Nichtsdestotrotz sagte, und das ist das, was jetzt quasi aktuell diese Maßnahmen ausgelöst hat, sagte der Verfassungsschutzchef Haldenwang und auch das BKA, ja, aber es gibt im Einzelnen dann doch besorgniserregende Gewaltdelikte, schwere Angriffe auf Neonazis, die organisiert stattgefunden haben, mit Werkzeugen, mit Hämmern, mit anderen Schlagwerkzeugen.
Ist das jetzt die Lina E.?
Genau, das ist zum einen diese Lina E.-Gruppe, die verurteilt wurde in Dresden im letzten Jahr, auch zu gut 5 Jahren Haftstrafen in der Spitze. Und diesem Umfeld werden auch diese Budapest-Leute zugerechnet, die vor einem Jahr im Februar 23 in Budapest bei so einem rechtsextremen Großaufmarsch, der dort seit Jahr und Tag stattfindet, rechtsextreme Angriffe haben sollen. Und die seitdem 10 Leute untergetaucht oder verschwunden sind jedenfalls. Die Behörden wissen nicht, wo sie sind, werden gesucht und gefahndet. Und eine Person haben sie gefasst im letzten Dezember und sonst sind die anderen 9 verschwunden.
Ja, ich glaube, man muss doch noch mal einen harten Strich ziehen zwischen dem, was du gerade skizziert hast, Konrad, also diesen Aktivitäten, militante Gruppe, Vulkan etc. und der RAF.
Ja,
also
absolut.
Das ist politischer Extremismus, ja. Es ist irgendwie links oder Antikapitalismus, ja. Aber es hat ja eine ganz andere Qualität.
Absolut.
Also das ist sozusagen, die RAF war eben so eine ML-dogmatische, total hierarchische und ihre Praxis war Mord. Ja, und das hast du hier bei diesen anderen Gruppen so nicht. Und deswegen würde ich das wirklich scharf trennen.
Das, absolut, so will ich es auch verstanden wissen. Also genau, ich habe gesagt punktuell, aber auch von der, klar, das will ich auch sagen.
Okay. Und dann eine zweite Bemerkung zu der Frage von dir vorhin, Sabine, mit links und rechts. Also ich erinnere mich noch mal bei RAF an die, als Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt aus dem Knast gekommen sind. Beide ungefähr, glaube ich, noch 24 oder 25 Jahren. Da gab es irgendwie schon eine Weile her, aber wirklich teilweise völlig hysterische Diskussionen in Medien, was denn jetzt wäre, wie gefährlich die noch wären oder so. Ne? Bei Christian Klar ging es darum, dass skandalisiert wurde, dass er irgendwie im BE arbeiten sollte als Beleuchter oder so, was nicht ging. Also ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass bei irgendeinem Rechtsextremen, wegen Gewalttaten verurteilt wurde und dann wieder freigekommen ist, auch nur ansatzweise es so solche Debatten gab. Ja. Und daran erkennt man schon, dass das so eine, ja, diese seltsame Fixierung auf diese RAF-Terrorismus, der teilweise irrationale Züge auch hatte.
Ja, ich wollte noch hinzufügen zu der Bedrohung von links, dass man auch nicht vergessen darf, dass ja Leute, die der Verfassungsschutz jetzt schon als linksextrem einstuft, wichtige gesellschaftliche Funktionen in einigen Regionen übernehmen. Also da, wo der Staat irgendwie komplett den Zugang verloren hat zur Zivilgesellschaft und so, wo Nazis quasi die Straße kontrollieren, ist es ja wichtig, diesen Leuten was entgegenzusetzen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man die mit Hammern irgendwie verprügeln soll, aber alles, was irgendwie Nazis da was entgegensetzt oder irgendwie einschüchtert, ist ja schon Demokratiebildung. Und dann natürlich auch die Recherchen über kriminelle Netzwerke kommen ja häufig auch aus antifaschistischen Strukturen und ja auch alternative Jugendarbeit und sowas sind ja alles demokratiestärkende Elemente auch.
Das stimmt, bei alternativer Jugendarbeit oder Informationen über die Nazis würde ich dir recht geben, aber wenn das sozusagen auf körperliche Konfrontationen hinausläuft oder auf sozusagen da, wo der Staat irgendwie nicht präsent ist, nimmt man das Recht in die eigene Hand, da würde ich aber echt eine Menge Fragezeichen machen.
Ich sage ja nicht, dass man dann Recht kriegt, also zu Recht muss man sich dann vor Gericht verantworten, das wissen die ja auch und das ist dann eine Entscheidung, die Einzelne in Kauf nehmen. Aber als Gesellschaft, finde ich, ist da schon auch eine gewisse Dankbarkeit für alle, die sich irgendwie trauen, Nazi-Strukturen in ländlichen Regionen was entgegenzusetzen, angemessen.
Wobei tatsächlich, also ich würde auch sagen, da muss man über die Mittel dann schon nochmal reden. Also was man ja gesehen hat in Dresden, als diese großen Sitzblockaden waren, wo das dann tatsächlich diesen jahrelang dort stattfindenden Großaufmarsch beendet hat, da hatte das auch einen gesellschaftlichen Impact. Diese Angriffe haben nicht nur zu teils schweren Verletzungen geführt, sondern haben im Grunde da gab es in Eisenach einen angegriffenen Kneipenwirt und Kampfsportler, der hat danach auch so weitergemacht. Also das heißt, aber auch diese Wahl der Mittel, würde ich auch sagen, das geht so natürlich nicht. Und da muss sich auch keiner über die Strafverfolgung wundern. Und man muss auch sagen, in der linken Szene wurde das ja auch kontrovers diskutiert. Also auch schon vor vielen Jahren gab es eine Militanzdebatte. Es war eigentlich immer Konsens, Militanz gegen Sachen ja, gegen Personen nein. Das weicht in diesen Fällen jetzt auf. Würde aber auch sagen, mit RAF hat das überhaupt nichts zu tun und diese Grenze ist glasklar. So und aber deswegen, genau, also da würde ich dann schon nochmal einen anderen Punkt setzen.
Ich hatte ja auch gesagt, dass ich jetzt nicht dafür werben wollte, mit Hammern auf Leute einzuschlagen. Natürlich ist das lebensgefährlich und nicht diskutabel, aber ja, das, ich finde, dass es schon eine gesellschaftliche Anerkennung braucht für alle, die mutig sind, überhaupt in solchen Regionen, wo Nazis irgendwie das Sagen haben, überhaupt irgendwas zu machen. Und dass man das schon stärken sollte. Und also,
ja, ich verstehe das Argument, aber ich sehe es ein bisschen skeptischer. Also weil wenn man das jetzt einschließt und als irgendwie doch legitimes Mittel, also mit Gewalt gegen sozusagen Nazis vorzugehen, das so gedanklich darstellt, dann gibt es auch eine gewisse Gefahr, dass man diesem Bürgerkriegsszenario, was die Nazis ja wollen, also das ist ja ein Fluchtpunkt deren politischer Vorstellung, dass man in Deutschland gewissermaßen so eine Art Bürgerkriegsszenario herstellt, das läuft da eigentlich relativ gut rein. Und auch das sollte man dabei überlegen. Außerdem sollte man, und ich finde, dass diese Lina-E-Geschichte das ja auch gezeigt hat, also das gibt ja auch Entgrenzungen in dieser Gewaltanwendung, ne, die da in diesem Prozess zutage kommen, die, glaube ich, wirklich nicht hinnehmbar sind.
Aber wir, die wir hier sitzen, sind jetzt auch irgendwie vier weiße Großstädter. Und ich glaube, die Diskussion würde anders verlaufen, wenn migrantische Menschen, die in einer Kleinstadt in Ostdeutschland aufgewachsen sind. Ich glaube, es ist nicht so leicht gesagt, dass man da auf antifaschistische Selbstorganisierung, die auch im Zweifel militant dich verteidigt, kannst du nicht so leicht verzichten, glaube ich.
Ich glaube, militante Verteidigung ist aber was anderes. Also wenn du angegriffen wirst, dass du dich dann verteidigen kannst, das ist, glaube ich, steht hier nicht in Abrede, sondern es ging, glaube ich, um ein anderes Thema.
Also wenn du als türkische Jugendliche durch Freital läufst, dann siehst du das, glaube ich, ein bisschen anders, als wir Weiße hier das diskutieren. Machst du vielleicht nicht so den Unterschied zu, wer hat da jetzt den ersten Tritt abgegeben, wenn du dein Leben bedroht siehst. Und ja, ist ein bisschen die Frage, ob wir das jetzt gut diskutieren können.
Ist bestimmt eine andere Perspektive, das würde ich auch sehen.
Was man tatsächlich aber auch nochmal festhalten muss, auch die Leute, die jetzt nach Budapest gesucht werden, also dass die sich ja in dem Sinne in einer Art Untergrund befinden, tun das, glaube ich, aus dem Zweck der Strafverfolgung und sich dieser zu entziehen und auch nicht, um da jetzt irgendwelche Zellen zu bilden. Das war auch im Gerede oder das wurde von Sicherheitsbehörden so ins Spiel gestellt. Aber das ist auch nochmal ein bedeutender Unterschied, den man da festhalten muss.
Ich würde gerne nochmal eine andere Frage stellen, und zwar die RAF funktioniert ja auch so wahnsinnig gut als Folie. Also zum Beispiel, als die letzte Generation diese Klebeaktion gemacht hat, da hat ja Alexander Dobre von der CSU gesagt, hier würde die Gefahr einer Klima-RAF bestehen. Das passiert ja immer mal wieder, dass die RAF so angeführt wird, als wenn man sagen würde, da kann es wirklich total schlimm werden. Warum funktioniert das eigentlich so gut und warum funktioniert das immer noch? Obwohl es so lange her ist.
Das ist, finde ich, nur ein Indiz für die völlige Gedankenfaulheit der Konservativen. Sonst nichts. Also wenn jeder, der nur irgendwie nur so ein Milli in der Lage ist, den kleinsten Gedanken zu fassen, natürlich sofort versteht, was das für ein völliger Unsinn ist. Weil es ja irgendwie, also sozusagen Mordpläne zu schmieden und umzusetzen und sich an der Straße festzukleben, das hat ja nun mal gar nichts miteinander zu tun. Ja. Außer in dem Zusammenhang ist RAF gewissermaßen dann, das ist ein Denunziationsvokabel für alles, was einem politisch nicht passt.
Und in dem Fall, gerade letzte Generation, ist es ja im Grunde wirklich infam, weil da Leute ja sitzen mit Gesicht und offener Maske und ja, also da sich festkleben, also das ist, würde ich auch sagen, das trifft es ganz gut, wie du das beschrieben hast.
Ich würde gerne zum Abschluss nochmal über eine andere Sache reden, und zwar die, wie sie jetzt dieser Daniela Klette überhaupt auf die Spur gekommen sind und was der Vorläufer war, nämlich dass ja offensichtlich ein Journalist von Bellingcat es geschafft hat, die über Gesichtserkennung fast zu finden. Und was man sich dann natürlich schon fragt als Laien ist, warum kann das jemand von Bellingcat, warum kann das BKA nicht? Ich weiß schon, dass das BKA auch Gesichtserkennung verwendet, aber offensichtlich gibt es da ja unterschiedliche Sachen. Das wäre die eine Frage, die ich gerne nochmal am Ende stellen würde, und die andere, was heißt das eigentlich Medien ethisch quasi für den Journalismus, wenn sich Journalisten aufmachen, um Terroristinnen aufzuspüren. Aber vielleicht kannst du, Konrad, einmal noch mal irgendwie das Erste erklären.
Also genau, Hintergrund war, dass es diesen ARD-Podcast gab, die auch Daniela Klette gesucht haben und hatten dann ein Foto und kamen da aber eigentlich nicht weiter und hatten dann diesen Bellingcat-Journalisten gefragt, ob er das mal abgleichen kann. Der hatte dann auch das Foto, was die hatten, festgestellt, nein, das ist nicht Daniela Klette, das haut nicht hin, diese Person, die sie eigentlich dachten, dass sie sein könnte. Und hat das dann in diese Software geworfen, PimEyes, und hat dann nach einer halben Stunde festgestellt, oh, aber es gibt Fotos von ihr, nämlich Fotos von der Website des Capoeira-Vereins. Und da stellte sich jetzt später raus, das waren Fotos von Daniela Klette. Der Podcast wurde kurz vor Weihnachten letzten Jahres ausgestrahlt. Das LKA Niedersachsen, die zuletzt ja da ermittlungsführend waren, behaupten aber, das sei nicht der entscheidende Punkt gewesen. Sie hätten ja schon im November einen Hinweis bekommen, und zwar aus der Bevölkerung auf diese Wohnung in Kreuzberg. Aber tatsächlich die Frage, man stellt sich so ein bisschen, ja, hätten die nicht auch mal so Fotos abscannen können? Können sie aber nicht, sagt zumindest das LKA. Also rechtlich ist das, gibt es da tatsächlich Hürden. PimEyes selbst, diese Software, ist auch umstritten, weil man A, nicht über diese Geschäftspraktik der Softwareentwickler da so richtig im Klaren ist, und ob da Datenschutz eingehalten wird, genauso wenig. Heißt, Das, also LKA selbst sagt, sie hätten das auch nicht einsetzen dürfen. Es gab, gibt ein bisschen widerstreitende Meinung, ob das in Einzelfällen doch möglich gewesen wäre, aber genau, aus diesen datenschutzrechtlichen Gründen war es nicht möglich. Was sie haben, ist, sie haben eine eigene Datenbank in Pol, wo auch Fotos von Straftätern drin sind, das sind sogar auch ein paar Millionen, irgendwie, wo die, die dann immer durchscannen lassen, quasi finden wir da Leute, aber das ist halt eine eigene Datenbank, während diese Software PIM-Eyes quasi Daten im kompletten Internet, außer Social-Media-Plattformen, sagt PIM-Eyes jedenfalls, werden nicht durchsucht, aber sonst...
Ich dachte, diese ist bei Facebook gefunden worden.
Nee, gefunden wurde ein Bild von der Capoeira-Website.
Ah, okay.
So.
Ah,
ja. Und also ein, quasi eine herkömmliche. Und die quasi rastern dann nach bestimmten Merkmalen und suchen dann nach Ähnlichkeiten. Und da sagt, sagen die, das können wir nicht, diese Debatte, aber die GDP fordert zum Beispiel schon, dass man da Sachen entwickeln müsste. Oder es gibt auch politische Befürworter, Herr Fiedler von der SPD oder Konstantin von Notz, selbst von den Grünen, die sagen, ja doch, man muss natürlich schauen, was da geht, aber alles unter dem Gesichtspunkt datenschutzrechtlicher Einhaltung.
Katharina.
Ja, ich wäre da bei der Erzählung, die Polizei hat sie nicht gefunden, weil sie die Software, die Journalisten einsetzen, nicht einsetzen darf, etwas vorsichtig, weil es, glaube ich, nicht immer das leitende Motiv bei der Polizei ist, ob sie diese Software jetzt einsetzen darf oder nicht. Ein Beispiel dafür ist, die Hamburger Polizei und die hessische Polizei haben ja schon mit der Software des Unternehmens Palantir gearbeitet, die Gesichtserkennungssoftware, die sie auch nach dem G20-Gipfel zur Massenfahndung eingesetzt haben. Und da hat ja die Gesellschaft für Freiheitsrechte im letzten Jahr zusammen mit mir und einigen anderen Kollegen Verfassungsbeschwerde gegen eingelegt. Und wir haben Recht bekommen, dass Polizeigesetze der Länder sind da nicht immer mit der Verfassung vereinbar. Und so war es auch in diesem Fall. Und es zeigt halt, dass die Polizei häufig erstmal einfach nutzt und dann, wenn sich jemand beschwert und ein Gericht dann sagt, so geht's nicht, dann lenken sie ein und dann hören sie auf oder versuchen die rechtliche Grundlage zu verändern.
Und was sagt ihr zu meiner zweiten Frage? Weil ich habe mich so ein bisschen gefragt.
Mit den Journalisten-Ethik?
Ja, ist das nicht irgendwie merkwürdig? Mhm. Ist das unsere Aufgabe oder gehört das einfach zu einer guten, tiefen Recherche dazu, dass man, ich meine, bei Islamisten hat man sowas jetzt, man...
Aber ich bin da irgendwie sehr gespalten. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob das ja die Aufgabe von Journalisten oder Journalistinnen ist, irgendwelche Straftäter zu fassen und ganz bestimmt nicht dann noch 150.000 Euro Belohnung zu kassieren.
Na gut, das nicht, aber nachzuforschen, also, wo vielleicht auch tatsächlich Ermittlungen nicht stattfinden, dann Finger in die Wunde zu legen, was man da vielleicht machen könnte, Hinweisen nachzugehen, die man bekommt, wenn da, und das kann ja auch, man kann ja auch den gesuchten Rechtsextremen versuchen nachzuspüren. Also das finde ich erstmal, das ist erstmal noch von journalistischer Arbeit gedeckt.
Katharina?
Also ich finde es hochproblematisch, wenn wir uns da nicht von der Arbeit der Polizei abgrenzen. Wie jetzt auch der Kollege, der, glaube ich, im Auftrag des ARD-Podcasts, Cash Roberus, der Journalist, der den Bellingcat-Journalisten dann beauftragt hat, der in einem anderen Podcast gefragt wird. Und da hätten sie ja fast die Daniela Klette festgesetzt oder wären ihrer habhaft geworden. Und er sich dann nicht mal in der Sprache distanziert und nicht mal sagt, naja, festgesetzt und ihrer habhaft geworden wäre ich sicherlich nicht. Ich bin ja nicht das LKA. Ich hätte sie vielleicht gefunden. Aber was man dann damit macht, ist ja nochmal was ganz anderes. Also finde ich eine gefährliche Tendenz, wenn wir da die Polizeiarbeit übernehmen, weil wir dann unsere Unabhängigkeit total verlieren und unsere Möglichkeit jederzeit auch die staatlichen Organe zu kritisieren, wenn wir es für angemessen halten.
Okay, super. Das nehme ich jetzt hier mal als Schlusswort, weil wir sind echt schon, reden hier schon ganz schön lang. Das war der Bundestalk. Vielen Dank euch dreien für das interessante Gespräch und allen, die zugehört haben, danke fürs Zuhören. Vielen Dank geht auch an Raul Spader für die Redaktion und Daniel Fromm für die Produktion des Bundestalks. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, über Mails, über Lob, über Tadel, über Anregungen für Themen, über die wir vielleicht mal sprechen sollten, an bundestalk@taz.de und gerne auch über finanzielle Unterstützung. Das läuft super über Taz zahl ich. Und wir freuen uns, wenn ihr den Bundestalk abonniert, teilt und uns weiterempfehlt. Und wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.